Ein Rabbi geht durch sein Dorf und er hört jemanden hinter ihm rufen. Und das, was er hört, ist nicht so angenehm. Da schreit einer hinter ihm her: Möge der Fluch Gottes dich treffen. Der Rabbi dreht sich um und fragt den Mann: Warum verfluchst du mich? Der Mann antwortet: Weil du ein Betrüger bist. Der Rabbi nickt verständnisvoll, wahrscheinlich ist es nicht das erste Mal vorgekommen, dass er so etwas erlebt. Und dann sagt er: Wenn du mich segnen würdest, dann würde ich dir danken. Aber da du mich verfluchst, danke ich dir auch. Der Mann hat wahrscheinlich genauso verwirrt geguckt wie ihr jetzt auch. Und er hat gefragt: Warum dankst du mir für einen Fluch? Der Rabbi lächelt und sagt: Hast du nicht in der Tora gelesen? Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Dein Fluch wird dich treffen und zu meinem Segen werden. Zum Abschluss unserer Predigtserie durch die Urgeschichte, wie alles begann, sprechen wir heute über den Ursprung von Israel. Und leider, das ist vielleicht auch in der Geschichte hier zu Beginn schon deutlich geworden, leider ist diese Geschichte auch ziemlich von Anfang an verbunden mit Antisemitismus. Der Antisemitismus ist fast so alt wie die Geschichte, in die wir heute eintauchen wollen. Zwei Fragen habt ihr wahrscheinlich bei der Einladung schon gelesen, wollen uns heute begleiten. Was macht Israel besonders und was ist mit dem Rest der Welt? Nachdem die Menschen nach dem Turmbau zu Babel über mehrere Generationen sich vermehrt haben und sich ausgebreitet haben in der Welt, fokussiert sich die Erzählung der biblischen Geschichte jetzt auf eine Familie. Es ist nicht mehr die ganze Menschheit, die im Blick ist, sondern der Fokus wird jetzt enger. Und wir lesen heute, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne mit auf, ist nicht weit zum Blättern, gleich im ersten Buch Mose, Kapitel 11, starten in Vers 27 und lesen bis Kapitel 12, Vers 9. Dürft natürlich auch gerne eure Apps benutzen dafür. Ich möchte es euch vorlesen heute aus der Basisbibel-Übersetzung. Das ist der Stammbaum von Terach. Terachs Söhne sind Abram, Nahor und Haran. Harans Sohn ist Lot. Haran starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimat Ur in Babylonien. Sowohl Abram als auch Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Milka war die Tochter von Haran und Jiskas Schwester. Sarai konnte leider keine Kinder bekommen. Terach verließ Ur in Babylonien, um in das Land Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram mit und seinen Enkel Lot, den Sohn Harans. Auch seine Schwiegertochter Sarai ging mit, die Frau seines Sohnes Abram. Sie kamen bis nach Haran und blieben dort. Terach wurde 205 Jahre alt und er starb in Haran. Und dann geht es weiter in Kapitel 12. Der Herr sagte zu Abram: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abram los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders, auch ihr ganzes Hab und Gut nahm er mit. Dazu kamen die Leute, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. So brachen sie auf, um in das Land Kanaan zu gehen. Nachdem sie Kanaan erreicht hatten, zog Abram weiter durch das Land. Es war zu dieser Zeit von den Kanaanitern bewohnt. Abram kam bis zu der Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht. Da erschien der Herr dem Abram und sagte: Dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Daraufhin baute Abraham dort einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug er sein Zelt auf. Auch dort baute er einen Altar für den Herrn und rief den Herrn bei seinem Namen an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Und die Leute, die schon mal in Israel waren, die werden wissen, dass je südlicher man kommt, desto wüstiger und steiniger und heißer und unfruchtbar wird die Gegend. Hier beginnt eine neue Erzählung. Eine Erzählung, die den Rest des Alten Testaments füllen wird und die letztlich die Wurzel und die Basis für den ganzen Rest der Bibel bildet. Und ich möchte heute euch drei Tandems von Gottes Heilshandeln mit Israel und mit der Welt vorstellen und hervorheben, die aus meiner Sicht hier auch in dieser Geschichte ihren Anfang nehmen. Und das erste Tandem sind nicht die zwei Herren, die da strampeln, sondern Segen und Fluch. Wie wir schon gelesen haben, im 12. Kapitel, Vers 1 bis 3, und der Herr sprach zu Abraham, Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wahrscheinlich werdet ihr euch, so wie ich, gefragt haben, warum Israel? Der Name Israel taucht hier gar nicht auf, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Tatsächlich ist es so, dass der Name Israel erst später bei dem Enkel von Abraham eingeführt wird. Bei Gott ist es so, dass er mit dem Namen immer wieder etwas Besonderes vorhat. Und er macht aus Jakob, dem Betrüger, Israel, den, der mit Gott kämpft. Ein kleines Volk mit großer Bedeutung, das immer wieder in dieses Spannungsfeld von Segen und Fluch lebt und manches Mal auch in diesem Spannungsfeld ums Überleben kämpfen muss. Und ich habe mich auch gefragt, warum gerade Abraham oder wie er hier noch heißt, Abraham. Wenn man sich das anschaut vorher, Passage, die wir gelesen haben und auch noch davor. Er ist ein Nachkomme Sems. Sem ist ja einer der drei Söhne von Noah, aber er ist eben nur einer von dreien. Einer der Söhne Noahs, die dann in die Arche gegangen sind und durch die Flut gerettet wurden. Wir haben darüber gesprochen. Und daher kommt auch der Begriff des Antisemitismus. Ja? Abraham ist auch wieder einer von drei Söhnen von Terach. Und tatsächlich ist noch nicht einmal der Gedanke, nach Kanaan zu ziehen, wirklich von Abraham. Denn wenn ihr aufmerksam gelesen habt, Kapitel 11, sein Vater Terach hat aus welchen Gründen auch immer auch schon diese Idee, nach Kanaan zu ziehen. Aber er kommt nicht so weit, sondern er lässt sich dann mit seiner Sippschaft auf dem halben Weg in Haran, dann bleibt er da wohnen und dort stirbt er dann auch in einem biblischen Alter von 205 Jahren. Dazu muss man auch noch wissen, dass Abraham und seine Familie aus Ur kommen. Und Ur ist eine Stadt, aber es ist nicht irgendeine Stadt. Ur in Chaldea ist quasi so etwas wie eine der ersten Metropolen, dort, wo Zivilisation in dieser Welt entsteht. Es ist eine große und bedeutende Stadt mitten in Mesopotamien, eine der ältesten Städte der Welt. Damals eine Metropole der Sumerer. Ihr müsst euch vorstellen, heutzutage graben Archäologen Tausende von Tontafeln aus in dieser Gegend und dort wird alles ganz genau in Keilschrift beschrieben, wer da gerade König ist, welche Geschichten es gibt, wer da welche Steuern zu entrichten hat. Also eine entwickelnde, blühende Kultur, wirtschaftliches Zentrum der damaligen Welt, fruchtbares Land zwischen Euphrat und Tigris. Und manche vermuten sogar, dass dort in der Gegend auch der Garten Eden, als es den noch gab, zu verorten ist. Und die Familie von Abraham sind Viehzüchter, so wie wir das von Abel auch kennen. Und sie haben einen großen, mobilen Wohlstand aufgebaut. Ja, das heißt, du hängst ja noch nicht einmal dann fest mit deinem Wohlstand, wie vielleicht jemand, der in der Stadt sein Haus hat. Ja, und wenn es einstürzt oder wenn eine Flut kommt oder ein Feuer ausbricht, dann ist es kaputt. Abraham mit seinem Vieh, mit seinen Leuten, mit seinem mobilen Besitz hat diese Probleme nicht. Der kann einfach weiterziehen und seinen Wohlstand mehren. Abraham ist wirklich ein reicher Mann. Man könnte sagen, es ist wie so ein blühendes Familienunternehmen, das sie dort über mehrere Generationen aufgebaut haben, in einer fruchtbaren Gegend, Zentrum der damaligen Welt und Kultur. Man könnte sagen, schön und komfortabel. Aber wenn wir uns die Keilschriften anschauen, Abraham taucht dort nicht auf. So wichtig war er dann doch nicht für die Welt damals. Schön, komfortabel, aber nicht besonders herausragend. Das Einzige, was hier herausragend ist bei Abraham, ist, er ist verheiratet mit Sarai und wie wir noch lernen werden, eine sehr schöne Frau, aber eine unfruchtbare und kinderlose Ehe. Und damals war das mehr ein Fluch als ein Segen. Sein Vermögen, da war er sich wahrscheinlich schon sicher, wenn er keine Nachkommen hat, dann wird das entweder sein Neffe Lot erben oder vielleicht sogar einer seiner Knechte, sein Name wird aussterben. Und was für eine Schmach das war, das hat euch das letzte Mal schon Fabian erklärt, wo es um die Bedeutung des Namens ging. Ja, also wenn ihr die Predigt von letzten Sonntag verpasst habt, dann hört sie euch unbedingt nochmal an. Ihr findet sie entweder in unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Website unter den Predigten. Bleibt die Frage, warum beruft Gott gerade Abraham? Und ganz ehrlich, die Bibel beantwortet diese Frage gar nicht. Was aber ziemlich deutlich wird, indem wir die Bibel darüber erzählt, und wir haben es ja gerade gelesen, ist, dass das auf jeden Fall nichts mit Abraham zu tun hat. Das ist nicht irgendetwas, das Abraham so besonders macht, ganz im Gegenteil. Mir scheint, dass die Geschichte der Berufung von Abraham wieder ein erstes Beispiel ist von vielen, die noch folgen werden in der Bibel, dass Gott das Schwache, das Unbedeutende, das Verachtete erwählt. Mir scheint das so, dass das vielleicht so wie so ein Hobby von Gott ist. Ich weiß nicht, ja, vielleicht wenn ihm so langweilig ist, dann denkt er sich so, nehmen wir mal das, was, womit keiner etwas anfangen kann. Wo alle Leute sagen, was soll das sein? Was soll das werden? Wozu kann das gut sein? Nehmen wir das, das was menschlich gesehen einfach unfähig ist, unbedeutend ist, zu schwach ist und erwählen das, um dann seine Herrlichkeit, seine Stärke und seine Größe darin zu erweisen. Mir scheint, dass das die einzige vernünftige Erklärung ist, warum Gott gerade den Abraham erwählt. Und ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft für dich und für mich, wenn du dich vielleicht gerade heute genauso fühlst wie Abraham damals. Unbedeutend, unfähig, verachtet. Es gibt eine gute Botschaft für dich heute. Gott, er liebt dich ganz besonders. Er hat gerade mit dir, wo du sagst, ich bin fertig, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann hier auch nichts mehr ändern. Gerade mit dir hat Gott etwas Großes vor. Mit den Starken und mit den Stolzen kann Gott gar nichts anfangen. Das sind seine Lieblingsgegner, denen er wirklich mit sehr viel Freude den Wind aus den Segeln nimmt. Und nun spricht Gott also zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland, geh aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, schau mal, dieser Mann hat keine Kinder. Die Kinder sind so etwas wie die Rentenabsicherung der Menschen damals. So, er hat keine Rentenabsicherung und sein einziges soziales Netz, das er noch hat, ist seine Familie, seine Verwandtschaft, seine Sippschaft. Und Gott sagt, und das lass auch hinter dir. Geh. Und dann Vers 2 ein bisschen verkürzt. Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Denn in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eine wirklich krasse Geschichte. Was heißt nun Segen und Fluch? Ich möchte das mal so illustrieren mit dem Vergleich für ein Fahrrad. Segen ist in diesem Bild dann wie ein E-Bike. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal E-Bike gefahren seid. Ich bin jetzt kein großer Biker vor dem Herrn, aber ich stelle mir das so vor, dass es wirklich wunderbar ist. Also die wirklich die angenehmste Art, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Ja, man setzt sich drauf, man braucht nur ein bisschen treten, kriegt richtig fetten Schwung und braucht eigentlich nur noch hinterher zu lenken. Ja, man hat richtig den Fahrtwind im Gesicht und volle Power. Und vor allen Dingen, wenn man im Siebengebirge lebt, so wie wir, dann wird man sich 1003-mal dafür bedanken, dass bei der nächsten Steigung man nicht völlig ins Schwitzen kommt, sondern eigentlich einfach ganz gemächlich weiterfahren kann und den Rest übernimmt der Motor und man kann da wirklich mit Schwung einen Berg rauffahren. Und ich glaube, so ist das mit Segen, dass man mit ein bisschen Aufwand einen unglaublich viel größeren Ertrag und Rückenwind erfährt. Im Gegensatz dazu ist Fluch so. Der Fluch ist das Gegenteil wie E-Bike fahren. Es ist so, wie wenn ihr ein Fahrrad habt, das gerade gegen eine Mauer gefahren ist und das Rad ist platt und hat eine 8, vielleicht sogar 2 Achten. Die Bremsen sind blockiert und wenn ihr versucht, mit diesem Fahrrad zu fahren, dann verletzt ihr euch dabei und am Ende müsst ihr dieses blöde Rad den ganzen Berg hinter euch her hochschleppen, während ihr einen gebrochenen Arm habt. Also so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen mit Fluch. Und Gott, er verspricht Abraham Segen. Und zwar sehr spezifisch. Er verspricht ihm Nachkommen, er verspricht ihm ein Land und er verspricht ihm einen Segen für alle Menschen, für alle Geschlechter der Erde zu sein. Und von nun an entscheiden sich hier an Abraham Segen und Fluch für alle Menschen. Der Prophet Zacharia, viel später in Kapitel 2, Vers 12, bringt das so auf den Punkt. Er sagt, wer euch antastet, der tastet seinen Gottes Augapfel an. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal versucht habt, ins Auge zu packen. Also selbst bei einem selbst ist es ja schon sehr unangenehm. Tendenziell schafft man das kaum, weil das Lid immer zumacht. Aber fasst mal jemand anders ins Auge. Dann werdet ihr die Reaktion zu spüren bekommen. Und Gott sagt, wenn jemand Abraham oder seine Nachkommen antastet, dann ist es so, wie wenn ihr Gott ins Auge fasst. Dann dürft ihr euch auf jeden Fall auf eine kräftige Dosis Fluch freuen. Und wir müssen an dieser Stelle auch über Antisemitismus reden. Ich fand da sehr hilfreich, was ein messianischer Jude, messianische Juden heißt ja, dass jemand jüdischer Abstammung ist, aber Christ geworden ist. Ein messianischer Jude, nämlich der Wladimir Pickmann in einem Interview in dem Podcast der FTH, er hat das sehr schön angesprochen, also wenn man dieses Thema schön ansprechen kann, fand ich, hat das sehr hilfreich auf den Punkt gebracht. Und zwar ein Zitat möchte ich euch mal mitbringen. Antisemitismus ist eine perfide Strategie Satans, den Menschen zu schaden, sowohl den Semiten, also den Israeliten oder Juden, das sind ja verschiedene Personen quasi aus der Geschichte Israels, die man dann für, als Bezeichnung für das ganze Volk genommen hat, es ist sowohl für den Semiten als auch den Antisemiten. Ich dachte, ich glaube, so habe ich das noch nie gesehen, aber er hat recht. Wenn das gilt, was Gott hier gesagt hat über Segen und Fluch, dann ist es wirklich so. Antisemitismus schadet allen. Und wenn wir uns in die Geschichte schauen, dann können wir das nur bestätigen, dass es genau so auch immer gewesen ist. Und der Wladimir Pickmann, der führt das dann auch aus. Also er sagt, es geht nicht so sehr darum, was wir sagen bei Antisemitismus, sondern was wir damit sagen wollen, also was wir damit beabsichtigen. Und er sagt auch ganz offen, und ich fand das auch sehr, sehr wichtig und das sehr richtig, er sagt, ja, auch an Israel, erst recht an den modernen, säkularen Staat Israel, ja, der besteht natürlich aus sündigen Menschen, so wie wir alle Menschen sündige Menschen sind. Und natürlich gibt es da auch, wie in allen Gesellschaften, wie in allen Formen menschlichen Zusammenlebens, immer irgendetwas, das von der Sünde beeinflusst, geprägt ist, das negativ ist und das völlig zu Recht dann auch kritisiert werden darf und kritisiert werden muss. Und er sagt, und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir das deutlich unterscheiden, die Kritik an sich ist nicht antisemitisch. Antisemitisch wird es dann, wenn wir uns freuen, dass wir etwas Schlechtes zum Kritisieren gefunden haben. Wenn wir dann so pauschalieren und dann so Sachen kommen wie, siehst du, vielleicht spricht man es nicht aus, aber denkt sich das so, siehst du, wir wussten doch schon immer, dass die alle so sind. Das ist Antisemitismus. Und übrigens, diese pauschalen Vorurteile gegenüber anderen sind nicht nur beim Antisemitismus ein Problem, dort auch in besonderer Weise, vor allen Dingen, weil wir uns dann direkt mit Gott anlegen. Aber das gleiche Problem finden wir bei Rassismus, das gleiche Problem finden wir bei Nationalismus, das gleiche Problem finden wir, wenn wir irgendwelche Verschwörungstheorien folgen, die dann irgendwelchen Politikern oder bestimmten Menschengruppen, Personen, irgendwie die als andere pauschal verurteilen und verachten und in ihnen nicht mehr das sehen, bei aller berechtigten Kritik, wir sind alle sündige Menschen, wenn wir ihnen nicht mehr sehen können, dass sie Menschen sind, die Gott liebt, die Gott geschaffen hat, wenn wir ihnen nicht mehr Menschen sehen können, für die Jesus Christus sein Leben am Kreuz gegeben hat, wenn wir für sie nicht mehr sehen können, dass er durch uns auch diese Menschen segnen möchte, dann wird das zu einem Problem. Egal in welcher Form, ob Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus oder sonst noch irgendein Ismus, der diese Menschen abstempelt und in eine Ecke stellt, wo wir sagen, das sind jetzt die Bösen, die Feinde, die an allem schuld sind. Gott kommt hier in dieser Geschichte, verbindet er die Verheißung mit zwei Imperativen, mit zwei Aufforderungen, über die wir noch sprechen müssen. Geh und sei ein Segen. Leider hat Israel in seiner langen Geschichte immer und immer wieder versucht, diesen Segen Gottes nur für sich selbst zu behalten. Und sie waren nicht bereit, ihn zu teilen. Und die Propheten im Alten Testament machen im Prinzip nichts anderes, als dass sie den ganzen langen Tag über Jahrhunderte zum Teil, dem Volk Israel das vorhalten und sie dafür kritisieren. Das ist ein Problem. Gott segnet uns nicht, damit es uns gut geht, sondern er segnet uns, damit wir ein Segen für andere Menschen sein können. Und immer wenn wir versuchen, den Segen Gottes für uns zu behalten, dann zerrinnt er uns in unseren Händen und entwickelt sich zu einem Fluch. Aber dort, wo wir Gottes Segen großzügig teilen, vermehrt er sich und vervielfältigt er sich. Der Apostel Paulus, der macht das so deutlich, dass sich die Verheißung Gottes letztlich nicht in Israel, sondern in Jesus zur Vollendung kommt. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinen Nachkommen. Es heißt nicht, und jetzt achtet genau auf die Worte, und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Jesus Christus ist der Nachkomme Abrahams, durch den der Segen letztlich zu allen Menschen kommt. Und da kommen wir zum zweiten Tandem. Und das hängt eng mit Segen und Fluch zusammen, nämlich Verheißung und Verzögerung. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn viel zu leicht verwechseln wir Verzögerung mit dem Fluch Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist. Aber das sind zwei ganz grundverschiedene Dinge. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Gott, er verheißt Abraham einen Nachkommen, der zu einem großen Volk werden wird. Aber Abraham ist 75 Jahre alt. 75! Wirklich? Also ich weiß nicht, wer von euch schon 75 Jahre alt ist. Ja? 75 Jahre ist Abraham alt. Und seine Frau ist zwar schön, aber unfruchtbar. Seit 75 Jahren. Und dann entsteht schon die Frage, wie soll diese Verheißung Gottes jemals Wirklichkeit werden? Und tatsächlich zieht Abraham 25 Jahre lang durch dieses Land Kanaan, bis er am Ende tatsächlich seinen Erben in den Händen halten kann. Da ist er 100. 25 Jahre dauert das. Und als der Isaak halbwegs erwachsen ist, stellt Gott den Glauben von Abraham nochmal auf die Probe, auf eine sehr harte Probe, und er sagt: Abraham, geh und opfer deinen Sohn. Im Hebräerbrief finden wir eine sehr schöne Beschreibung von dieser sehr schwierigen Glaubensprüfung. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte, von dem gesagt worden war: Nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als er ein Gleichnis dafür bekam, er ihn auch wieder. Gott verheißt Abraham das Land Kanaan. Aber er zieht hindurch, durch dieses Land Kanaan, wie ein Fremder in seinem Zelt. Und es wird immer unfruchtbar und immer staubiger. Kein einziger Fußbreit wird Abraham zeitlebens je gehören. Auch nicht seinen Söhnen, Isaak und Jakob. Bis auf eine Höhle, die sie kaufen, für teuer Geld, um dort dann die Frau Sarah und auch andere Familienmitglieder zu bestatten. Das fruchtbare Land Kanaans wird zu Lebzeiten der Patriarchen immer den Kanaanitern gehören. Und es dauert 480 Jahre später, kommt eine ganz neue Generation von Israeliten aus Ägypten und nehmen das Land in Besitz. Versteht ihr, was Verheißung und Verzögerung bedeuten kann? Es ist ein ganz wichtiges Glaubensprinzip, das Gott hier einführt. Meine Frage ist an dich. Wo fragst du dich vielleicht, was ist mit Gottes Verheißung in meinem Leben? Ist das der Fluch oder ist das eine Verzögerung? Wo erlebst du vielleicht gerade die Verzögerung der Verheißung Gottes? Diese Verzögerungen sind ein Teil von Gottes Plan. Es ist nicht der Fluch Gottes, sondern es ist Teil von Gottes Heilshandeln. Denn wisst ihr, was in dieser Zeit passiert? In dieser Zeit werden wir nicht nur mit den Dingen gesegnet, die wir bekommen oder die Gott uns verheißen hat, sondern in dieser Zeit werden wir damit gesegnet, dass wir zu anderen Menschen werden. Denn durch die Geduld, die hier gefragt ist, die Herausforderung im Glauben, reifen wir erst zu den Menschen heran, die Gott eigentlich in uns sehen möchte, wenn wir ihm vertrauen und folgen. Und das ist das dritte Tandem, das hier ins Spiel kommt und das bei Abraham wirklich buchstäblich zu einem ganz entscheidenden Element wird, nämlich Glauben und Gehorsam. Auch hier wieder der Hebräerbriefschreiber, Kapitel 11, Vers 8 bis 12. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war nicht Ur. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Abraham hat bei weitem nicht immer alles richtig gemacht. Wenn ihr die Geschichte weiterlest, dann werdet ihr das sehr, sehr schnell zu sehen. Selbst die nächste Geschichte in dem Kapitel 12 zeigt schon, wie Unglaube, Ungehorsam, Ungeduld immer wieder die Verheißung Gottes auch im Leben Abrahams in Frage gestellt haben. Aber Gott hat trotz all dem seinen Segen durch ihn zu allen Menschen fließen lassen. Glauben und Gehorsam, sie gehören wie ein Tandem zusammen. Glaube zeigt sich im Gehorsam und Gehorsam offenbart unseren Glauben, unseren wahren Glauben. Was wäre geschehen, wenn Abraham nicht losgegangen wäre? Gott hätte sicher einen anderen Weg gefunden, seinen Segen, sein Heil zu den Menschen zu bringen. Aber Abraham, er wäre dann raus gewesen. Er hätte keinen Teil am großen Segenstrom Gottes bekommen. Und durch Jesus kann heute jeder Mensch Zugang zu Gottes Segensstrom haben, unabhängig von deiner Herkunft, von deinem Alter, von deinem Geschlecht, von deiner Nationalität oder deiner Hautfarbe. Ich möchte hier auch wieder eine Passage aus dem Galaterbrief zitieren, wo der Apostel Paulus schreibt, so hat doch Abraham Gott geglaubt und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Er kennt also, sagt Paulus, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden, das sind wir, alle, die nicht zum Volk Israel körperlich dazugehören oder davon abstammen, dass die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündet. In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Vers 14. Auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme, durch Jesus Christus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Paulus erklärt, dass der Segen Gottes ein freies Geschenk von Gott ist. Wir können das nicht verdienen und wir können das auch nicht erarbeiten. Wir können es nur dankbar als ein Geschenk von Gott annehmen und es mit anderen teilen. Und wenn du Jesus dein Leben noch nicht anvertraut hast, dann möchte ich dich heute herausfordern. Lad Jesus heute hier in dein Leben ein. So wie Abraham. Mach diesen ersten Schritt im Glauben zu sagen, ja Jesus, ich vertraue darauf, dass du für mich alles schon getan hast und bereithältst. Ich kann nichts hinzutun. Ich kann nichts von dem Ungeschehen machen, was gewesen ist. Du musst es mir vergeben. Und du musst mich zu einem neuen Menschen machen. Einem Menschen, den du in mir gesehen hast, als du mich schufst. Und wo ich schon so viel in meinem Leben dran kaputt gemacht habe. Durch Unglauben, durch Ungehorsam, ja, durch Neid und vielleicht Streit und Eifersucht. Und dann darfst du diese Gnade von Gott erfahren, dass er dich annimmt, so wie du bist. Dass er dich einpropft in diesen Segensstrom, der hier bei Abraham seinen Anfang nimmt. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus ist das möglich. Aber vielleicht hast du das schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Du gehörst schon lange zu Jesus. Du hast ihn schon lange angenommen. Ich glaube, diese Geschichte von Abraham und seinem Segen ist auch eine Herausforderung für uns immer wieder neu. Den Segen, den Gott uns geschenkt hat, nicht nur zu empfangen, sondern ihn auch mit anderen zu teilen. Schenk den Verachteten, den Unwürdigen deine Liebe. Die Liebe, die Gott dir geschenkt hat in seinem Sohn Jesus. Spende für Menschen, die arm und bedürftig sind. Nimm dir Zeit für Menschen, die vielleicht krank sind, die einsam sind. Und bei all dem erzähl allen von der unendlichen Liebe Gottes zu uns, der seinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben hat, damit wir Vergebung, Versöhnung und Heilung erfahren können. Ich möchte schließen mit dem Auftrag, den Gott Abraham gab und der immer noch für jeden gilt, der sich in Gottes Segenslinie stellt. Geh und sei ein Segen.